Vers 130 sagt, im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Das ist die Übersetzung Hoffnung für alle und ich mag das total. Das ist so mein Ansatz, wenn ich die Bibel lese und wenn ich das Wort Gottes verkündigen darf, dass ich glaube, dass es hell wird in deinem Leben. Dass du anfängst, dass ich anfange, das Wort Gottes zu verstehen und dass wir klug werden. Ja, und dass wir uns auch hier mit drunter stellen dürfen, wenn es heißt, wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Gott möchte dich und mich klug machen. Und ich habe ein Thema für heute, was mich seit ein paar Tagen total beschäftigt. Und um ganz ehrlich zu sein, lieber Hans-Jürgen, hat mir eine Startrampe heute Morgen geliefert für die Predigt. Also es geht genau mit dem Thema weiter, es ist auch genau das Thema. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Ich spüre, wie Geist Gottes heute was sagen möchte und bin sehr aufgeregt. Weil das Thema für heute heißt, der Himmel sucht Schlüsselkinder. Der Himmel sucht Schlüsselkinder. Ich habe hier einen Schlüsselbund, das ist wirklich meiner, den benutze ich jeden Tag. Ist schon so ein bisschen abgewenzt, weil er wird jeden Tag auch benutzt. Ja? Schlüsselkind steht da drauf. Und das erinnert mich. Das erinnert mich daran, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich ein Schlüsselkind bin und dass du, wenn du ein Kind Gottes bist, auch wissen darfst, du bist ein Schlüsselkind. Gott wird uns heute Erkenntnis geben. Gott wird darüber sprechen heute, dass du einen Schlüssel bekommen hast von ihm. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch die Gegend von Caesarea und er fragt seine Jünger, hey, was sagen die Leute, wer ich bin? Was sagt das Volk, wer bin ich? Fragt er seine Jünger. Und die Jünger sagen, hey, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Einige sagen, du bist Elia. Andere sagen, hey, ich glaube, du bist der Jeremia. Oder ein anderer großer Prophet. Aha. Jesus dreht sich dann zu seinen Freunden um und fragt, und ihr? Für wen haltet ihr mich denn? Und dann liebe ich die Antwort von Petrus. Ja, ich mag Petrus, ne? Das ist jemand, der echt so, bam, der lässt dich lange auf sich warten. Der sagt, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, was für eine Antwort. Hammer. Nicht irgendjemand, nicht irgendeiner, sondern der gesandte Retter. Er hat eine Erkenntnis bekommen, Jesus Christus ist der Retter, den Gott gesandt hat in die Welt. Und Jesus sagt auch zu ihm, weißt du was, Petrus, du kannst dich echt glücklich schätzen. Du kannst happy sein, du kannst froh sein, du kannst dich freuen mit großer Freude. Warum? Weil diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Denn von sich selbst aus kommt ein Mensch niemals zu dieser Erkenntnis. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Jesus baut seine Gemeinde auf Offenbarung und Erkenntnis, die der Vater im Himmel offenbart. Wenn Jesus mit uns seine Gemeinde baut, brauchen wir Erkenntnis und Offenbarung, die uns vom Vater im Himmel gegeben wird. Er baut seine Gemeinde auf die Lehre der Apostel, nämlich genau darauf, dass wir erkennen, wie Petrus hier erkannt hat, Christus Jesus ist der Retter und damit kann Jesus losgehen. Und er nimmt dich und mich an die Hand und baut seine Gemeinde. Und dann kommt ein ganz besonderer Satz und damit wollen wir heute Morgen in die Predigt direkt einsteigen. Wir schlagen gemeinsam auf, 1. Matthäus Kapitel 16, Vers 19. Und du darfst auch gerne dein Smartphone rausholen, deine Bibel-App aufmachen, machst Facebook mal zu einen Augenblick und gehst mit mir nach Matthäus Kapitel 16, Vers 19. Die Bibel hat zwei Testamente, ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und Matthäus ist ein Evangelium, das steht ziemlich am Anfang vom Neuen Testament. Warum sage ich das? Wisst ihr, ich glaube und ich erwarte, dass Menschen kommen, die noch nie in der Bibel gelesen haben. Ich glaube und ich will eine Erwartung schüren, dass Menschen kommen, die eine Antwort suchen und noch nie in die Bibel gesehen haben. Ich erwarte, dass Menschen kommen, die Jesus nicht kennen. Deswegen dürfen wir sagen, schlag deine Bibel dann auf und da steht's. Also in meiner Bibel ist es die Seite 1203. Wie das in deiner Bibel steht, musst du schauen. Aber lass uns reingehen. Matthäus 16, Vers 19. Jesus sagt zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Den Schlüssel empfangen und benutzen bedeutet, Vollmacht zu bekommen. Kraft und Vollmacht, Bevollmächtigung von Jesus Christus selbst zu bekommen. Jesus sagt, ich will die Schlüssel des Himmelreiches geben. Ich werde. In dem Moment, als Jesus mit seinen Jüngern in Caesarea war und sie saßen so schön am Lagerfeuer und haben darüber diskutiert, da war das für Petrus in dem Moment noch Zukunftsmusik. Denn Jesus war noch nicht gestorben, er war noch nicht auferstanden, er war noch nicht in den Himmel aufgefahren und der Heilige Geist wurde noch nicht ausgegossen. Aber Jesus sagt, ich werde. Und wenn er sagt, ich werde, dann wird er. Wenn du zu Jesus gehörst, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Schlüsselkind. Hast du Erkenntnis für dich gewonnen? Weißt du, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er der gesandte Retter ist, auch für dich, für dein Leben? Dann bist du ein Schlüsselkind. Dann hast du eigentlich den Schlüssel schon in der Hand. Wir bekommen Zutritt in geistliche Räume. Wir dürfen buchstäblich geistliche Dimensionen aufschließen. Wir sind Türöffner zu den himmlischen Kräften. Jesus hat uns Vollmacht und Autorität gegeben und wir dürfen und sollen diese Vollmacht einsetzen und gebrauchen als Einzelne, aber auch als gesamte Gemeinde. Wir haben Schlüsselgewalt von Jesus bekommen. Warum? Weil wir berufen sind, Frucht zu bringen. Weil wir jeden Tropfen von Gott brauchen, jedes Quantum, jede Unze, jede Münze, jedes Gewicht am Heiligen Geist, an Kraft und Vollmacht, was wir kriegen können von ihm, um einen Auftrag zu erfüllen in diesen Zeiten, nämlich um Frucht für das Reich Gottes zu bringen. Wie sieht das praktisch aus? Schauen wir doch mal ein bisschen, wie es mit dem Petrus dann weitergeht. Wir blättern ein bisschen weiter nach hinten in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Apostelgeschichte 3, 1 bis 9. Petrus aber und Johannes gingen um die neunte Stunde des Gebets hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gehen. Und als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, dann bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott, so wie wir das gerade gemacht haben. Was für eine Geschichte, was für eine Dimension, die dahinter steht. Ja, Petrus und Johannes, nichts ahnend, gehen wie gewohnt in den Tempel zum Gebet. Und am Ende des Tages haben sie eine Erweckungsveranstaltung der Sonderklasse. Und es ist echt der Hammer, was in der Säulenhalle im Tempel da passiert. Warum? Ganz einfach, weil Petrus die Schlüsselgewalt, die er von Jesus bekommen hatte, eingesetzt hat. Er hat gar nicht großartig nachgedacht, als der lahme Mann ihn gefragt hat, ob er was kriegen kann. Aber Petrus hat gesehen, dass er empfangsbereit war. Das finde ich gut. Und es ist eine große, große Party findet da statt. Menschen kommen dazu, tausende von Männern kommen dazu und Frauen und Kinder. Es ist ein großes Tohuwabohu, eine große Erweckungsveranstaltung. Was ist da los in der Säulenhalle? Und dann passiert das, was oft passiert, dann kommt die fromme Polizei. Die Priester, die Sadduzäer, der Hauptmann des Tempels. Und sie waren völlig entsetzt darüber, Petrus, ungebildeter, ein ungelehrter Mann. Was erzählst du den Leuten hier, was von Auferstehung und von Jesus? Und ich finde es interessant, nur mal als kleinen Nebengedanken, 5000 Männer wurden gläubig. Und das ist für mich ein Zeichen, dass auch eine Megachurch biblisch ist. Ja, also Gemeinden dürfen groß sein. Und dann wurden Petrus und Johannes wurden dann zitiert, mussten vom Kaiphas hinkommen und sagen, hey Leute, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Ist es nicht spannend? Ist es nicht spannend, dass Kaiphas hier nicht sagt, hör mal, wie heißt du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Die Frage ist, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Kaiphas und die anderen Hohepriester, die haben verstanden, dass Petrus und Johannes sich einer Kraft bedient haben, die eigentlich gar nicht zu ihnen gehörte. Da war irgendwas Großes in der Luft und das wussten die ganz genau. Und dann kommt die wichtige Aussage von Petrus, nicht in meiner Kraft, sondern durch den Namen Jesus, durch die Vollmacht, die er aufgrund der geschenkten Erkenntnis ja empfangen hatte, durch den Schlüssel, ja, Schlüsselkind Petrus. Er bringt das mit seinen Worten zum Ausdruck, Apostelgeschichte 4, Vers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und er kann sich gar nicht bremsen und er sagt, wisst ihr, es ist der einzige Name. Es gibt keinen anderen Namen als nur der Name Jesus, in dem Rettung und in Heilung ist. Es gibt keinen anderen Namen als nur den Namen Jesus, der uns als Menschen gegeben wurde, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann kommen die hohen Priester und drohen ihn und sagen, hey Junge, Predigtverbot, sorry, Schnute zu, du sagst nichts mehr davon. Und dann bringt er es auf den Punkt und sagt, Leute, es ist unmöglich, von dem nicht zu sprechen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wow, wow, es ist unmöglich. Er sagt sogar noch, wisst ihr was, ihr guten Hohepriester, entscheidet doch selbst, ist es besser, auf Gott zu hören oder auf Menschen? Hammer. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Schlüssel empfangen bedeutet, Vollmacht zu haben. Ja, ist ja alles ganz gut und schön, Lars, das war Petrus, damals. Und heute mit uns, wie sieht es denn da aus? Jesus sagt zu seinen Jüngern in Lukas Kapitel 10, Vers 19, wir blättern wieder ein klein bisschen zurück, sind immer noch im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 19. Jesus sagt hier, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Ich bin froh, dass ich das heute Morgen schon mal gehört habe. Nichts soll uns schaden. Was heißt das? Ich habe euch Macht gegeben. Ich habe euch Autorität verliehen. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Gibt es irgendjemand von euch, der seinen Autoschlüssel zufällig gerade in der Hosentasche hat? Der mir den mal kurz ausleihen würde. Aha, der Markus. Wunderbar. Was ist das für ein Auto? Ein Citroën. Welche Farbe? Schwarz? Ey, ein schwarzer Citroën. Wollt ihr schon immer haben. Das ist ja der Hammer. Ey, danke. Also, ein schwarzer Citroën. Boah, das gefällt mir richtig gut. Wisst ihr, wenn Gott uns einen Schlüssel gibt, dann ist das Freude. Dann ist das, was dir gefällt. Das, was Gott dir gibt, ist nicht nur etwas, was du tun sollst, sondern etwas, was dir tiefe, tiefe Freude macht. Und jetzt stellt euch mal vor, der gute Markus sagt, weißt du was, du kannst meinen schwarzen Citroën für ein Jahr lang haben, weil ich mache erstmal Urlaub auf Neuseeland. Und nach einem Jahr komme ich wieder und hole mir den ab. Ich komme aber wieder. Und sage ich, hey, super Markus, total gut. Ne? Ey, schwarzer Citroën, Hammer, es ist echt gut. Ne? Und was werde ich tun? Ich werde den richtigen Kraftstoff reintun. Ich werde darauf achten, dass der Reifendruck ordentlich stimmt. Ich werde beim Ein- und Ausparken besonders darauf achten, dass ich nirgendwo anschrabbel, weil der Markus kommt ja nach einem Jahr wieder und will sein Auto ja wieder haben. Ich werde auch genau aufpassen, dass ich genug Öl im Motor habe, dass da nichts trocken läuft. Und bevor der Markus dann mir Tschüss sagt, gehe ich nochmal zu ihm und sage, komm, setz dich nochmal zu mir ins Auto und erklär mir doch mal ein paar Sachen. Ja, sagt er, pass auf, da ist eine Gangschaltung, da sind 5 Gänge und ein R. Ach, R für Rallye-Gang, alles klar. Nee, das ist für den Rückwärtsgang. Und dann ist vorne im Handschuhfach ist ein Handbuch und da kannst du auch immer reingucken, wenn du Fragen hast. Okay? Und dann wirst du dich daran erinnern, was ich dir gesagt habe. Okay. Und dann fahre ich los mit meinem schwarzen Citroën. Wir sind unterwegs mit Jesus. Und bevor ich den Schlüssel jetzt einsetze, bin ich mittendrin und fange an zu überlegen. Wir waren vor einiger Zeit in Attendorn in der Gemeinde und ich hatte das große Privileg, da auch predigen zu dürfen über das Thema Krankenheilung. Und nach der Predigt habe ich gesagt, wir beten gerne für die Kranken, ja, weil das... Auch nicht. Immer noch schwach. Immer noch schwach, da kommt aber gar nichts. Okay. Okay, jetzt kommt was. Nächster. Danke, lieber Samuel. Vielen, vielen Dank. Gib ihm mal einen Applaus, der macht das super, ne? Wir hatten den Gottesdienst in Attendorn und da habe ich gesagt nach dem Gottesdienst, hey, wir beten total gerne für Leute, weil Jesus das gesagt hat. Und dann kam ein Mann nach vorne zu mir, ging auf mich zu und der ging so. Und er kam dann direkt vor mir und ich dachte so, oha, was kommt denn jetzt? Und dann habe ich ihn nach seinem Namen gefragt. Wisst ihr, wenn wir für Menschen beten, ist es total gut, wenn du fragst, wie heißt du, wie ist dein Name? Warum? Weil Gott das genauso macht. Jesaja sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn wir für Menschen beten, frag einfach nach den Vornamen. Der muss dir nicht sein Geburtsdatum sagen, aber du hast einen Namen, weil das verbindet dich mit dieser Person, okay? Also habe ich ihn gefragt, wie heißt du? Ich heiße Theo. Theo, was ist los? Dann sagt Theo, hör mal, ich hab seit 2 Tagen solche Schmerzen in der Ferse, ich kann nicht auftreten. Kannst du für mich beten? Was habe ich gemacht? Ja, habe ich gesagt, Moment. Und dann habe ich mich daran erinnert. Dann habe ich den Schlüssel reingesteckt und sagte, den drehe ich gleich rum, ich lege gleich los mit dem Gebet. Was stand noch mal im Handbuch? Gott, was hast du gesagt? Ach ja, Jesaja 53, all unsere Schmerzen hat er getragen. Okay, das weiß ich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist gut. Markus 11 fällt mir auch noch ein. War doch richtig im Handbuch. Markus 11, Jesus, ja? Ja, genau. Sprich zu dem Berg, sprich die Krankheit an. Okay, okay. Und da gibt es auch eine Schöpfungsordnung. Dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich meinen Schlüssel genommen, habe den rumgedreht und den Boliden gestartet. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und ich habe mich zu ihm runtergebeugt und habe mir seinen Fuß angeschaut und habe gesagt, okay, mein Glauben ist vielleicht jetzt so groß wie dieses Fersenbein. Das, okay, Gott, hilf mir. Dann habe ich meine Hand da drauf gelegt und habe einfach gebetet im Namen Jesu. Vater, ich danke dir für Theo, ich danke dir für sein Leben, ich danke dir, dass er dein Kind ist. Ich danke, dass du ihn lieb hast, ich danke dir, dass du Heilung für ihn erwirkt hast am Kreuz, dass seine Krankheit am Kreuz hängt und dass Schöpfungsordnung jetzt in sein Leben hineinkommt und ich sage zu dieser Krankheit im Namen Jesu, fahr aus und verschwinde, du hast hier nichts mehr zu suchen, im Namen von Jesus Christus müssen die Schmerzen jetzt gehen. Amen. Den Schlüssel eingesetzt. Hinterher haben wir noch Kaffee getrunken und wir standen dann zusammen und Theo stand neben mir und ich sage, alles, Theo, alles klar? Ja, hör mal, ey, das tut ja gar nicht mehr weh. Ich sage, preis den Herrn. Jesus ist derjenige, der Heilung und Befreiung bringt. Ja? Wir sind diejenigen, die den Schlüssel haben. Wir sind diejenigen, die den schwarzen Citroën haben. Wir haben Autorität verliehen bekommen. Überlegt mal, ich habe den Schlüssel bekommen von Markus und ich fahre damit rum und ich kann theoretisch damit machen, was ich will. Wisst ihr, ich hätte jetzt auch sagen können, ich mache die Fenster runter, ich mache die Musik ganz laut, ich fahre bei McDonald's vorbei und lehne den Arm raus und mache den klotzigen Oscar und sage, hey, was bin ich für ein toller Typ? Jesus hat jemand geheilt und ich war dabei. Was bin ich für ein toller Typ? Nicht gut. Sondern Jesus kriegt die Ehre. Weil er ist es, der heilt, er ist es, der uns beruft, er ist es, der dir und mir seinen Schlüssel von Macht und Vollmacht anvertraut und dich gebrauchen will. Ich darf es benutzen, ich darf es erleben, ich kann damit fahren, ich könnte auch den Wagen ein Jahr in die Garage stellen. Aber dann würde der Markus sagen, hör mal, dann hätte ich es doch lieber Schwester Ilse gegeben, die hätte was damit angefangen. Aber ein Jahr in die Garage, sowas Gutes? Und lass uns das nicht vergessen, er hat uns die Vollmacht gegeben, verliehen. Ich habe den Schlüssel und darf fahren. Aber der Brief liegt bei Markus in der Schublade. Ihm gehört das Auto. Er ist der Eigentümer, er ist der Besitzer. Ich darf lediglich fahren damit, richtig? Kriegst du gleich wieder, ne? Vielleicht. Und ich frage mich, was hatte Petrus wohl für ein Auto gehabt? Also Petrus hatte bestimmt ein Elektroauto, der war ständig unter Strom, der braucht ein E-Auto, ne? Und Petrus war ein Mensch wie du und ich, von dem wir gelesen haben, er war ein Schlüsselkind. Und manchmal fühlen wir uns nicht so danach, manchmal geht uns das nicht so gut, manchmal sind wir nicht so oben auf, manchmal ist mein Leben nicht wirklich königlich. Es gibt einen Zeugniseintrag aus der 2. und 3. Klasse von mir, da steht drin, Lars beteiligt sich nicht und spricht nicht, er muss etwas daran ändern. So what? Es hat sich wahrscheinlich etwas geändert. Was war denn bei Petrus? Wisst ihr, ich liebe diesen Petrus, ne? Weil du siehst eine Veränderung, eine Verwandlung vom Verleugner zum Verkünder. Warum? Er hatte ein Schlüsselerlebnis mit einer Schlüsselperson, Pfingsten und der Heilige Geist. Wow, ich liebe das, ne? Ich liebe das. Matthäus 26 kannst du noch sehen, wie er ängstlich an diesem Feuer steht und beobachtet wird von denen und Leute sagen zu ihm, hör mal, der da, der war doch auch bei dem Jesus mit dabei. Na, ich kenne diesen Mann gar nicht. Hey, du vertust dich jetzt, ich kann das alles erklären. Also das ist nicht so, wie du denkst. Ja, kann uns doch auch passieren. Wir stehen beim Aldi an der Kasse und sagen, hey, Lars, du warst doch auch bei diesem Einsatz dabei mit den komischen Leuten da. Ja. Dann kommt die Ankündigung von Jesus, ne? Der Heilige Geist wird kommen. Er wird auf euch kommen, er wird euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein. Er wird euch Autorität geben. Du hast einen Zugang, du wirst den Schlüssel bekommen. Und dann Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und Apostelgeschichte 3 passiert genau das, die Umsetzung, dass Petrus sagt, her mit dem Schlüssel. Und ich tue das, weil ich glaube, dass Jesus Christus der Retter ist, weil ich Erkenntnis bekommen habe von Gott. Und diese Erkenntnis setzt es frei, dass ich den Schlüssel einsetzen kann. Was sagt Jesus über diese Kraft des Heiligen Geistes? Letzte Bibelstelle, die ich mit euch ansteuern will. Lukas Kapitel 4, Verse 18 und 19. Lukas Kapitel 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute, frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Hammer, Hammer. Ich habe euch zum Abschluss 3 kleine praktische Schritte einfach mitgebracht. Wie kriege ich das in meinen Alltag gemünzt? Wie kriege ich das umgesetzt? Ist ja alles gut und schön, Lars, was du da vorne erzählst, aber du kennst meinen Alltag nicht und du kennst meinen auch nicht. Aber ich möchte einfach 3 kleine Schritte weitergeben, die einfach eine Hilfe sein können, den Schlüssel zu packen und einzusetzen. Es gibt bestimmt noch mehrere Dinge, die dazugehören. Ich will mich da nicht erdreisten, dass ich sage, das ist vollkommen komplett so. Da fehlt bestimmt noch einiges. Und vielleicht können wir die 3 Schritte mal an die Wand werfen, lieber Harald. Vielen Dank, dass du den Beamer heute machst. Schritt 1, werde voll Geistes. Werde voll Geistes. Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Werdet voll Geistes, indem wir miteinander singen und Lobpreis machen. Singen und Lobpreis ist nicht ein Programmpunkt im Gottesdienst, es ist unser Lebensstil, der uns dahin bringt, dass wir mehr und mehr gefüllt sind mit seiner Gegenwart, dass wir erfüllt sind mit einer Leidenschaft, das zu tun, was Jesus getan hat. Amen, seid ihr da? Ja. Punkt Nummer 2, bete in Sprachen. Hey, gibt eine schöne Stelle im Judasbrief, Judas 20, Vers 20, ihr aber, Geliebte, das ist schon eine gute Anrede, ne? Oder Geliebte, viel Geliebte. Gott liebt dich total. Boah. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wunderbar. Es geht darum, dass wir verstehen, wisst ihr, Gott möchte dir und mir den Heiligen Geist schenken. Er ist total verrückt danach, dass er uns erfüllt damit, ja? Lukas 11, 13 sagt mir, dass sogar ich, ja, also ich als ein böser Mensch, meinen Kindern was Gutes tun kann. Und wer von euch hat Kinder? Super. Und ihr tut euren Kindern was Gutes, ne? Oder? Seinen Kindern? Boah, die tut man was Gutes. Und wenn Jesus sagt, selbst wir, die wir böse sind, aber unseren Kindern etwas Gutes geben können, um wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Es geht darum, wenn wir in Sprachen beten, dass unser Geist mit dem Geist Gottes direkt verbunden ist, in einer safe, einer sicheren Verbindung. Ja, wenn du mal im Internet bist und du brauchst eine sichere Verbindung, muss da immer so ein Schloss davor sein. Die Verbindung, die du im Sprachengebet mit Gott hast, die kann nicht geknackt werden, die kann auch nicht bedroht werden. Es ist deine direkte Pipeline zur Herrlichkeit. Und ich lade dich ein, wenn du noch nicht in Sprachen betest und du möchtest das aber, komm nach dem Gottesdienst nach vorne und wir beten für dich, wir legen die Hände auf, der Geist Gottes wird dich erfüllen und du wirst anfangen, in Sprachen zu sprechen. Amen. Ich glaube das. Und Schritt Nummer 3, fasst das Ganze so ein bisschen zusammen, sei ein Täter des Wortes. Markus 16, Verse 17 bis 18. Es werden uns Zeichen folgen, wenn wir im Glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Was für eine Vorstellung, wenn wir als Einzelne rausgehen. Volker, ich bin dir so dankbar für euer Zeugnis. Und ich bin gespannt, was aus Marseille erzählt wird. Und ich empfinde, dass Gott uns da einfach herausfordert und sagt, nehm den Schlüssel und geh los. Setz es ein. Evangelisation in der Kraft, in dieser Vollmacht, mit der Schlüsselgewalt, die Jesus dir und mir gibt. Der Himmel sucht Schlüsselkinder. Willst du dabei sein? Der Himmel sucht Schlüsselkinder, sucht Kinder von ihm, die die Vollmacht ergreifen und sagen, ich bin hier und ich kann von mir aus gar nichts, ich auch nicht, zum Glück, aber ich will den Schlüssel haben. Ich möchte dich einladen, dass wir einfach einen Moment still werden, vielleicht auch aufstehen und ich würde gerne dann beten mit uns. Vater Gott, wir schauen auf dich. Jesus, wir schauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir. Ich danke dir, dass du einen Plan hast, der einfach größer ist als meine Vorstellungswelt. Ich preise dich, Vater Gott, dass du jeden Einzelnen von uns angenommen hast als dein Kind. Und wer dein Kind ist, darf den Schlüssel von dir bekommen. Vollmacht und Kraft, das zu tun, was du sagst. Und das ist mit großer Freude verbunden, Herr. Wir sind berufen, als Gemeinde Frucht zu bringen. Wir sind berufen und bestimmt dazu, nicht nur für uns selbst da zu sein, sondern uns auszustrecken zu den Menschen, die dich noch nicht kennen. Und Vater, dafür brauchen wir Kraft, viel Kraft. Und während wir so die Augen geschlossen halten, möchte ich dich einfach einladen, dass du einfach zu Jesus und zu Gott, zum Heiligen Geist, einfach die Hand hebst und sagst, Herr, hier bin ich, gib mir den Schlüssel. Ich will das erkennen. Du musst nichts machen, du brauchst einfach nur sagen, in deinem Innersten, Jesus, hier bin ich. Gib mir den Schlüssel. Ich lade dich ein, das werden wir einfach die Augen geschlossen halten, wir wollen das respektieren und wertschätzen, dass du einfach deine Arme erhebst und sagst, Herr, hier bin ich. Herr, mit dem Schlüssel. Ich brauche es, ich brauche dich so sehr. Ich kann das nicht ohne dich. Es funktioniert nicht ohne dich. Danke, Vater, danke. Der Geist Gottes ist hier und er gibt dir, der teilt gerne aus. Er liebt dich und er ermutigt dich, das zu tun, was er dir gesagt und was er dir aufgetragen hat. Und du wirst es tun in der Kraft des Geistes. Du wirst es nicht in deiner eigenen Kraft tun. Ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Ich gebe dir Autorität, geistliche Räume aufzuschließen, Menschen in neue geistliche Räume hineinzuführen. Ich gebe dir Kraft zu dienen. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Amen.